ARD. Talk mit Tees.
Nee, die Großen haben bei mir einfach alle abgesagt. Ja. Die waren nicht interessiert. Und das waren auch, es war wahnsinnig harte Absagen jedes Mal, weil so ein Roman ist so persönlich. Du hast immer das Gefühl, wenn der nicht gewollt wird oder auch schlicht nicht gemocht wird, dann heute, dass dich jemand nicht mag. Ich habe schon daran gezweifelt, ob der Möglichkeit, dass man so Gemeinheiten über sich in der Zeitung lesen muss oder auch Sachen, die schlicht nicht stimmen, ob ich mich dem aussetzen möchte. Als er angekommen ist in Auschwitz und gefragt wurde, wer von euch ist Boxer, hat Noah Klieger, der kein Boxer war, die Hand gehoben, weil er dachte, wenn die Boxer suchen, kann das nichts Schlechtes sein. Mit Lesen kann man ganz, ganz leicht diese ständige Neugier befriedigen, ohne fremd zu gehen oder irgendwie ständig in ein anderes Land reisen zu müssen.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und ich habe das Glück, mir die spannendsten Gäste einladen zu können. In dieser Folge ist das einer, auf den ich mich besonders gefreut habe, denn er hat eines meiner liebsten Bücher dieses Jahr geschrieben, Für Polina. Es ist Takis Würger. In Für Polina geht es um Hannes, einen introvertierten Jungen mit außergewöhnlichem musikalischen Talent, der schon in ganz jungen Jahren eine Melodie komponiert für seine Freundin Polina, mit der er zusammen aufwächst. Diese Melodie wird später dann noch eine bedeutende Rolle spielen, nachdem sich ihre Wege zunächst einmal trennen. Es ist ein Buch voller Erzählfreude. Eine Mutter zum Beispiel ist dabei, die eine Badewanne mit nach Waldmeister riechendem Wackelpudding füllt. Ein Buch voller wunderbarer Formulierungen, wie zum Beispiel, sie wollte ihre Geheimnisse bewahren dürfen, wie kleine, eingezäunte Monster, die sie als Haustiere hielt und ab und zu herausließ. Oder auch schön der Satz, wann war Musik jemals etwas anderes als Zauberei? Für Polina ist der fünfte Roman von Takis Würger, der zuvor als Journalist gearbeitet hat, viele Preise gewonnen hat. Er gehörte einmal zu den 30 besten Journalisten unter 30. Er hat einen spannenden Werdegang, alleine schon deshalb, weil er ohne Studium an der Journalistenschule aufgenommen wurde. Er hat für den Spiegel Reportagen aus aller Welt geschrieben und später auch noch mal kurz in Cambridge studiert. Danach erschien dann sein erster Roman, das war Der Club. Ein Überraschungserfolg. Dann kam Stella und das war ein Buch, das große Diskussionen auslöste. Und dass das keine einfache Zeit für ihn war, erzählt er gleich in diesem Podcast. Takis ist eine imposante Erscheinung. Er ist knapp 2 Meter groß. Wir haben uns im ARD Hauptstadtstudio getroffen. Ich habe ihn dann im Foyer abgeholt. Ich kam also die Treppe runter. Er stand mit dem Rücken zu mir und schaute aus dem gläsernen Fenster auf die Straße. Und ich sah nur diese schwarze Silhouette, die bis kurz unter den oberen Fensterrahmen reichte. Und ich wusste sofort, mein Gast ist da. Er hatte sich sogar auf das Gespräch vorbereitet und die Talk mit Tees Podcasts mit Wolf Haas und Caro Wahl gehört. In diesem Podcast schauen wir auch, wie viel Dostojewski in ihm steckt. Denn der Titel des neuen Romans Für Polina ist auch eine Anspielung auf den russischen Schriftsteller. Ich freue mich, dass ihr ihn kennenlernen wollt.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Hallo.
So, in Berlin sind wir hier.
Ja.
In deiner Heimat Berlin. Du bist ja eine, man sieht es dir offiziellerweise an. Also erst hab dich so aus Bildern gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, und der hat mal geboxt. Der sieht eigentlich so zart aus als Boxer. Aber wenn du vor einem stehst mit deinen 2 Metern, dann bist du ein Boxer.
Ja,
was soll ich anders
ich bin
sagen?
Froh, dass du es an der Nase nicht erkennst.
Wie oft gebrochen? Zählt man irgendwann noch mit?
Naja, du weißt es irgendwann nicht mehr genau. Ja. Also ich weiß nur, was HNO-Ärzte sagen, wenn sie in meinen Kopf reingucken, dann sagen sie immer, die war aber auch schon mal gebrochen. Und also sie hat viel geblutet und meine Nasenscheidewand ist auch offenkundig spektakulär, aber von außen geht's einigermaßen.
Ich habe ja gedacht, der Name Würger als Boxer klingt so viel furchteinflößender als jetzt Schmidt oder Müller oder was auch immer. Wenn dein Gegner schon Würger heißt, glaubst du, das hat auch psychologische Vorteile gehabt früher?
Na, ich war ja ein sehr eigentlich unbegabter Amateurboxer. Ich glaube, und vor allen Dingen habe ich in England geboxt. Erstens vermute ich, niemand hat diesen Namen verstanden. Zweitens glaube ich, auf dem Level, auf dem ich unterwegs war, war das nicht so wirklich relevant. Okay. Also ich bin froh, manchmal so zu heißen, weil mein Vorname in Kombination mit diesem Nachnamen so seltsam ist, dass die Leute ihn sich irgendwie merken, Takis Würger.
Ja.
Und als Schriftsteller ist ein Name, den man sich merken kann, glaube ich, ganz gut. Aber beim Boxen war das, glaube ich, völlig egal.
Du weißt schon, wie das klingt, oder? Ich habe überwiegend in England geboxt.
Ach so. Nein, ich habe an der Uni geboxt.
Ja.
Und das war alles. Also nein, ich habe... Ach so, ja, stimmt.
Das klingt so. Ich habe überwiegend international geboxt.
Nein, ich habe nicht international geboxt. Ich habe zufälligerweise in England studiert und die wenigen Kämpfe, die ich gemacht habe, waren eben für meine Unimannschaft.
Gewonnen?
Ich habe nur 2 offizielle Kämpfe, die habe ich gewonnen.
Guck mal, ja. Dann warst du ein Held, dann warst du der Deutsche. Der deutsche Held.
Ja, aber im Ausland ist man nicht unbedingt der Coole als Deutscher, vor allem nicht in England. Aber es war schon gut, dass ich gewonnen habe. Obwohl ich sagen muss, also dass mein bester Freund bei meinem zweiten Kampf, der war in so einem großen Turnier, da hat er nach der ersten Runde gedacht, oh, der Abend wird auf jeden Fall im Krankenhaus enden. Und zwar mit mir. Aber das war dann glücklicherweise, ist das noch einigermaßen gut ausgegangen.
Namen sind ja wichtig. Also Namen tragen ja, auch abgesehen von Romanfiguren, aber finde ich auch so eine Aura mit sich rum. Ob jemand Franz heißt oder Jacques oder so. Ich glaube, man kann einem Kind sehr viel mitgeben durch einen Namen. Dein Name Takis, warst du happy mit dem? Also mir ist der Christian zum Beispiel zu gewöhnlich, weil einfach jeder hieß damals Christian. Das ist kein ich hätte gerne einen anderen Namen. Warst du mit Takis glücklich?
Ich finde, man findet den eigenen Namen immer so wahnsinnig normal.
Ja.
Also ich habe mir immer gedacht, der Name ist total gewöhnlich, obwohl niemand so hieß, aber ich komme von einem kleinen Dorf, da gab es eh nicht so viele Namen zweimal. Und ich bin, ja, heute denke ich nicht viel drüber nach, ich bin ganz so zufrieden damit. Jetzt vor kurzem ist ja diese Chips-Marke erfunden worden, die Takis heißt. Und als jüngst hat mir eine Buchhändlerin erzählt, dass ihr Sohn den Roman für Paulina gesehen hat und dann gesagt hat, ah, Paulina hat einen Roman geschrieben, Takis Würger. Und dachte, das ist der Titel. Am Ende des Tages habe ich nie wirklich drüber nachgedacht. Würger finde ich nicht wirklich hübsch, aber man merkt es sich und das ist am Ende des Tages ein bisschen was wert.
Weiß man, was die Würgers damals gemacht haben?
Nee,
weil Schuhmacher und so weiß man ja. Und viele Namen können sich von Berufen oder von Funktionen ableiten lassen. Und bei Würger hätte sein können, dass er...
Ich hoffe, was Gutes. Ich weiß noch nicht, was das gewesen sein soll, also das zu diesem Namen geführt hat.
Ja, ich glaube, wenn, ist es wahrscheinlich nichts Gutes.
Es gibt einen Greifvogel, der Würger heißt.
Ja, gut, okay, ja.
Vielleicht ist es...
Ja, na klar, vielleicht hatten deine Vorfahren einfach... Vogelfarmen oder
ja,
so, weißt du, mit Würgern. Paulina, der Name deines Buches, das diesen unglaublichen Erfolg hatte und auch wirklich eines der Lieblingsbücher des Jahres ist. Dieser Name Paulina hat selbstverständlich eine Funktion, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Was ist mit Hannes? Also die Hauptfigur, das Wunderkind aus der Region Hannover, Hannes Prager wächst auf dort in einer niedersächsischen Moorlandschaft bei Bissendorf. Übrigens, Bissendorf, ich bin aufgewachsen in der Wedemark.
Ach, wirklich?
Ja, also ich kenne Bissendorf ein bisschen, aber ich bin in Mellendorf zur Schule gegangen.
Wahnsinn.
Ich habe in Bennemühlen gewohnt. Kennst du Bennemühlen?
Ich habe schon Fußball gegen gespielt.
Ich wusste nicht mal, dass die eine Fußballmannschaft haben. Also damals noch nicht. Da gehört es noch zu Elze allenfalls. Aber dass Bennemühlen eine eigene Fußballmannschaft hat, wirklich?
Ja. Krass. Also bin ich mir fast sicher, ja.
Lustig. In Bissendorf. In Bissendorf, da kommen sonst die tollen Mikrofone her.
Ah.
Sennheiser sitzt, glaube ich, in Bissendorf,
ja,
oder?
Das kann sein, ja.
Ah, okay. Ach, stimmt. Du warst ja gar nicht in Bissendorf. Du bist aufgewachsen...
Am Deister.
Du bist am Deister aufgewachsen.
Also ich war da dann zur Recherche.
Ja.
Und es ist nicht weit von mir. Ne? Also von meinem Heimatdorf fahre ich vielleicht 25 Minuten so in dieses Moor, in dem... Der Roman beginnt, das in Wirklichkeit viel weniger moormäßig ist als in meinem Roman, weil deutsche Moore sind halt meist trockengelegt und das Bissendorfer Moor, da blubbert jetzt nichts. Ich tue ein bisschen so in meinem Roman, als wäre das so. Aber ich kenne diese Landschaft, diese niedersächsische Ruhe auch. Und ich
habe. Öde, kann man auch sagen.
Kann man sagen, wenn man es so erlebt. Aber ich habe da meine Kindheit erlebt in einer Zeit, in der es noch keine Handys gab. Ich bin 85 geboren, ne? In der alles verglichen mit heute dadurch auch ein bisschen einfacher und übersichtlicher war. Und ich wollte in dieser Ruhe, die auch ein bisschen verwunschen ist, wollte ich zumindest den Anfang meines Romans setzen. Und als ich mir dann dieses Moor angeschaut habe, habe ich gedacht, das ist ein vernünftiger Ort dafür.
Denn Freunde von mir damals wohnten eigentlich in einer solchen Villa, aber in Bennemühlen. In so einer alten Villa, weißt du, Arztfamilie mit 5 Jungs, weißt du, 2-3 Etagen. Und du weißt ja, man freut sich immer, wenn man plötzlich den Ort so wiedererkennt und denkt, hey, wie krass, der fängt in Bissendorf an, da bin ich aufgewachsen. Ja, das ist ja schön. Also, da beginnt dieser Roman mit Hannes, der mit seiner Mutter, die ist alleinerziehend, dort aufwächst bei einem Mann, ein bisschen kauziger Typ, der Heinrich, der kauzige Typ, der aber sehr liebevoll ist auch zu den beiden. Und das ist so ein bisschen dieses Setting. Hannes, bei dem sie dann entdecken, es steht ja ein altes Klavier da rum und plötzlich fängt er an zu spielen. Und Heinrich entdeckt gleich was und denkt, der Junge, also da steckt was in dem, der ist ein Wunderkind. Warum Hannes? Wo kam der Hannes her?
Ich habe noch nicht darauf geantwortet, wollte
ich gerade sagen. Ich habe die Frage auch noch gar nicht zu Ende formuliert. Also das war ja auch jetzt erst der Fall.
Also dieser Roman funktioniert auf verschiedenen Ebenen durch Gegensätzlichkeiten. Und eine davon ist eine ganz zentrale, nämlich die Gegensätzlichkeit zwischen Hannes und Polina, zwischen dieser großartigen, nahezu mystischen Frau, über die wir eigentlich, obwohl sie namensgebend ist für diesen Roman, gar nicht so viel wissen.
Aber wir wissen, dass sie extrem lebendig ist. Sie ist ein keckes Mädchen, das viel Feuer unterm Hintern
hat. Sie ist cool und mutig und schnell im Kopf. Und ich wollte dagegen einen Menschen stellen, der zwar ein ganz großes Talent hat, aber auf ganz vielen anderen Ebenen eher langsam ist und fast langweilig. Ja? Und Hannes ist so ein Name, der ist nicht spektakulär, sondern er ist ein bisschen normal, aber ich finde ihn trotzdem schön, vor allen Dingen in Kombination mit dem Nachnamen Hannes Prager.
Es wohnte übrigens ein Hannes in dieser Villa in Bennemühlen, von der ich spreche. Ne? Einer der Brüder hieß Hannes.
Gute Leute.
Einer hieß Tillmann, Hinnack oder Hinrich, glaube ich, und Hannes. Ja, nur so viel dazu.
Und ich bin ein Autor, der sich Figuren erschafft, mit denen er gerne auf die Reise gehen möchte. Und ein Hannes Prager, finde ich, klingt erstmal vertrauenserweckend. Und
Hannes Prager klingt ein bisschen nach Sparkasse.
Ein bisschen, ja. Aber die Sparkasse, bin ich nach wie vor Kunde, Sparkasse Hannover. Sparky, wie manche meiner Freunde sagen, die mich eben auch immer so leicht, das so lustig finden. Und ich habe einfach mit denen nie ein Problem gehabt. Das Girokonto kostet, glaube ich, 10 Euro im Jahr. Deswegen habe ich gedacht, da bin ich richtig aufgehoben. Manchmal ist es ja auch ganz okay, ein bisschen langweilig zu sein.
Hannes, ich möchte auch gar nicht so viel verraten, wie das auch in allen möglichen Berichten und Gesprächen und so verraten wird. Da wird ja wirklich fast die Geschichte 2/3 erzählt. Ich meine, du musst ja sterben in der Sekunde, oder? Obwohl, du warst vielleicht sogar auch dabei. Du hast auch schon mal ganz schön einiges verraten, was eher so gegen Ende des Romans auch auftaucht, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, Ich
als Autor würde das nicht wollen.
Ja, die Situation ist gerade so seltsam. Und du hast das ja gerade gesagt, dass dieses Buch seit kurzem so erfolgreich ist. Und das ist eine Situation, auf die bereitet einen ja niemanden vor. Deswegen verliert man sich doch manchmal in dem ganzen Glück, wenn man dann über das Buch sprechen darf, das einem so ans Herz gewachsen ist. Und dann quasselt man einfach ein bisschen zu viel. Und ich glaube, vermutlich war das so einer dieser Momente, wo man dann zu viel verrät. Ja,
also kann schon sein. Auf jeden Fall, der eine Karriere erstmal sozusagen vorbestimmt hat, der wird groß, auch in der Musik als Komponist. Und er kommt dabei erstmal von ab. Das ist so eine kleine Wendung, die schon relativ früh passiert. Und die Frage, die auch ein bisschen unter dem Ganzen liegt, ist ja, was macht uns glücklich? Und wir glauben eigentlich, die Antwort zu haben.
Nämlich?
Also erfolgreich im Beruf zu sein. Man hat auch schon relativ früh irgendwas im Kopf, was man dann auch verfolgt. Und am Ende willst du vielleicht eine Wohnung haben oder ein Haus und eine Familie gründen und so. Das ist ja so der klassische Weg, der irgendwie bei allen im Hinterkopf ist. Bei dir auch?
Ich glaube, das ist eine ganz individuelle Sache. Und für manche ist das vielleicht das Haus. Aber ich glaube, im Prinzip stimmt es vermutlich für die meisten Menschen, wenn man sagt, glücklich macht uns eine Kombination von zwei Dingen. Nämlich erstens wenn wir etwas tun, was wir erfüllend finden.
Ja.
Und zweitens, wenn wir das Glück haben, uns mit Menschen umgeben zu können, die wir lieben.
Gell, das sind die beiden Pfeiler
eigentlich. Ich glaube, das stimmt. Das Faszinierende ist, dass, und da zählt für mich das Haus dazu, dass wir fast alle uns mit extrem viel Zeugs umgeben. Also einfach mit so Geröll, könnte man fast sagen. Und zwar sowohl emotional als auch physisch. Ne? Also ich habe heute Morgen habe ich eine Tasse vor unsere Haustür gestellt, die ich seit Jahren nicht benutzt habe. Und ich habe mich gefragt, warum besitze ich diese Tasse noch? Und als sie dann weg war, habe ich tatsächlich gedacht, jetzt ist da so ein bisschen mehr Raum auch für das Wesentliche. Und ich glaube, genau darum geht's in diesem Roman, wie wird man glücklich? Und Hannes vergisst das irgendwann zwischendurch, was eigentlich das ist, was er machen sollte und auch mit wem er zusammen sein möchte. Und diese Geschichte versucht davon zu erzählen, wie sich so ein Mensch wiederfindet. Weil ich glaube, im Leben, auch von uns allen, geht es immer wieder darum, dass wir dieses ständige vom Weg abkommen korrigieren und zumindest versuchen, uns wiederzufinden. Weil ich glaube, auch in diesem Versuch liegt schon eine Menge Glück.
In dem Versuch, wieder auf den Weg zu kommen?
Ja.
Interessant.
Weil das Entscheidende in den Fokus rückt. Ja?
Ja.
Ich glaube, es ist super gefährlich, den falschen Dingen nachzulaufen. Es ist auch so einfach, weil nämlich zum Beispiel Leute sagen, du brauchst jetzt ganz dringend mal eine Wohnung oder ein Haus, die du besitzt.
Ja. Und hast du inzwischen eins?
Nee.
Also nicht.
Nee, weil ich einfach, also hab hier ein Zimmer in Berlin, aber ich wohne vor allen Dingen bei meiner Freundin in Leipzig, weil die da arbeitet.
Ja.
Und wir wohnen auf 60 Quadratmetern und das ist viel zu klein. Und wir wünschten uns eigentlich, dass wir morgens unsere Füße ins Gras stellen können beim Kaffee trinken. Aber ich würde mir kein Haus holen, weil ich dadurch so unfrei werden würde. Und vor allen Dingen, ich muss sagen, ich werde jetzt 40 dieses Jahr. Ich beobachte so um mich herum, dass die Menschen, die das machen, interessanterweise fast alle unglücklich werden, wenn sie sich ein Haus kaufen. Weil sie sich ständig damit beschäftigen, dass was nicht stimmt. Dann fliegen ihnen aus irgendeinem Grund parallel dann irgendwie die Beziehung um die Ohren. Und
da muss man das Haus noch verticken und trennen und,
genau.
und teilen.
Um mich herum gerade die ganze Zeit.
Das ganz Interessante ist, dass du gerade die Formulierung benutzt hast. Also ich würde mir nie ein Haus holen. Und das ist die Formulierung, als ich damals mit 16 in die Wedemark gezogen bin, also so grob Großraum Hannover, wo du auch aufgewachsen bist, da hat mein Freund Frank auch immer gesagt, holst du dir das neue Album von Bruce Springsteen? Also, und für mich war das so, was ist das für eine Formulierung? Die hat mich ein ganzes Leben lang gestört, weil sie also so eine Selbstverständlichkeit voraussetzt. Weißt du, natürlich habe ich das Geld. Für uns war damals, wenn wir 14 D-Mark noch oder 19 D-Mark bezahlt haben, das war wahnsinnig viel Geld. Da hast du wochenlang für gespart und dann holst du dir das neue Album. Und diese, für ihn war das nur kaufen. Aber interessant, Großraum Hannover. Du genauso. Ich hol mir ein Haus.
Ja, oder eben nicht. Also,
eben nicht.
Nee. Also, das Schriftsteller ist jetzt kein Beruf zum Reichwerden.
Noch zwei Polinas und du kannst dir ein Haus holen.
Mach nicht auch noch Druck.
Ja gut, aber komm, Filmrechte verkaufen, damit kann man schon mal ein Haus finanzieren. Also machen wir uns nichts vor.
Da habe ich keine Erfahrung mit.
Gut, also, aber die Filmrechte sind schon vertickt, ja.
Nee, aber ich treffe Freitag eine Produzentin.
Okay, ja. Ja, das ist doch klar. Jedes Buch wird verfilmt im Prinzip. Jedes erfolgreiche Buch in Deutschland.
Mal sehen.
Ah ja, klar. Das bietet doch eigentlich so viel.
Also es wäre ein Traum, ja. Ich würde mir das schon sehr wünschen und diese ganzen guten Sachen, auch die Sicherheit, dass irgendwie ich meine Miete zahlen kann, das ist ja jetzt für mich auch noch nicht so selbstverständlich, dass ich freier Schriftsteller bin. Ich war lange Journalist. Das ist schon toll, dass ich jetzt diesen Druck, das nächste Werk schreiben zu müssen, ganz einfach, um irgendwie die Miete zahlen zu können, dass bei mir nicht der Strom abgestellt wird, dass der erstmal überwunden ist, dadurch, dass dieses Buch jetzt gelesen wird. Das ist schon sehr, sehr schön.
Ich habe neulich gesprochen mit jemandem, der hat ein Buch geschrieben, alles, was wir fürs Leben wissen müssen, haben wir schon im Kindergarten gelernt. Christian Wehner, der ist so Kreativdirektor bei SAP. Und der hat dafür plädiert oder hat kritisiert, dass unsere Wege viel zu sehr vorgezeichnet sind durch vorgegebene Bahnen. Er sagt, so richtig weiterkommen, entwickeln, Glück finden, tut man, wenn der Weg nicht so stringent wird, wie man eigentlich denkt? Weißt du, manchmal Beruf vom Vater, was weiß ich, mein Weg ist vorgezeichnet. Und den Gedanken fand ich ganz interessant. Also klar, der hat noch nicht mal die Hauptschule geschafft.
Wow.
Also heute ist er da Manager bei SAP. Der hat noch nicht mal die Hauptschule geschafft. Und hat aber so auf verschiedene Dinge, fing an beim Baumarkt, weißt du, hat er so einen Job bekommen, hat er so ein bisschen Verantwortung bekommen und ist dann so, hat sich so hochentwickelt, natürlich Berufsschule irgendwann gemacht, aber bei dem lief alles komplett anders. Und er sagt, es tut gut. Wie vorgezeichnet war dein Weg? Also du bist Journalist gewesen, ein mit vielen Preisen ausgezeichneter Journalist. Du warst ganz viel für den Spiegel in der ganzen Welt unterwegs, auch in Krisengebieten. Das war dein Leben, bevor du dann vor allem jetzt Romane und Bücher schreibst. Wie vorgezeichnet war dein Weg?
Ich glaube nicht. Ich nicht besonders stark. Also ich bin immer fasziniert davon, wenn ich so von anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern lese und höre, die ich selbst bewundere, dass sie so sagen, als sie jugendlich waren, waren die Bücher ihre Welt und darin haben sie Trost und Kraft gefunden. Und ich habe schon gern gelesen, auch als Jugendlicher, aber ich komme jetzt nicht aus einer Familie, in der Bücher eine besonders große Rolle gespielt haben. Also es gab schon Bücher bei uns, aber es war jetzt kein besonders kostbares Gut, ein Buch, oder niemand hat auf die Bestsellerliste geguckt und so weiter. Und ich war, glaube ich, zurückwirkend, das vielleicht nicht so untypisch ist, aber ein relativ schwieriger Junge als Schüler. Ich hatte einfach keine Lust, rumzusitzen in der Schule und mir irgendwas sagen zu lassen. Und habe dann erstmal gewusst, vor allen Dingen, was ich nicht machen will, als ich mit der Schule fertig war. Nämlich mich weiter irgendwo hinsetzen und mir von alten Leuten erzählen lassen, wie die Welt funktioniert. Und deswegen bin ich erstmal nicht an die Universität gegangen, sondern bin Journalist geworden.
Was halt gar nicht so einfach ist, ohne zur Uni zu gehen.
Ja, aber es war da auch nicht so unfassbar schwierig, sondern ich hatte schlicht Glück. Also manchmal, rückblickend, wenn ich so überlege, dass die Weichenstellung, wo Leute sagen, oh wow, toll, dass du das geschafft hast, dann denke ich mir, ja, das ganze Glück, was dazu geführt hat, das liest man halt nicht bei Wikipedia. Und ich habe ein Praktikum gemacht bei der Münchner Abendzeitung, ist da eine Lokalzeitung, die sehr charmant war damals. Vielleicht immer noch ist, ich lese die jetzt nicht. Yeah. Und hatte das Glück, dass ich einen total angepassten Ressortleiter und Chefredakteur hatte, die es beide cool fanden, einen 19-Jährigen einzustellen. Und dann habe ich dort gearbeitet.
Wie kamst du nach München? Ich meine, du kamst aus Niedersachsen. Wie landet man als Junge in München dann für ein Praktikum?
Ja, mein Vater kannte da irgendwen.
Gut.
Mein Vater ist auch Journalist gewesen, Lokaljournalist, und sein ehemaliger Chef.
Okay, cool, ja.
War dann da unten der Chefredakteur und dann hat er ihn bekniet, dass die mir ein Praktikum geben. Und bin ich heute meinem Vater noch dankbar für.
Mein Junge kennt sich in Sport aus.
Kannte ich noch nicht mal.
Bei der AZ auch immer wichtig. Sport ist ein großes Thema.
Mal im Sportressort, war die schlimmste Zeit.
Ach, ehrlich?
Ja, an der Sebener Straße bei den Bayern stand ich da und hatte keine Ahnung. Na, und dann habe ich diesen Beruf einfach sehr, sehr geliebt und habe irgendwie davon geträumt. Ganz ein Kindertraum, so aus Krisengebieten berichten zu dürfen, habe mir angeschaut, wie die Menschen ausgebildet sind, die das für die Magazine tun, die ich damals gern gelesen habe. Und die waren alle auf irgendeiner Journalistenschule. Und dann bin ich zu den Bewerbungsfahren von diesen Journalistenschulen gegangen und habe irgendwie ein paar Absagen kassiert. Und dann war ich bei einer, wo ich dachte, da werde ich sowieso nicht genommen. Das ist die Henry-Nann-Schule in Hamburg, die gibt es heute noch.
Eine große Schule, wirklich renommiert.
Und das war vor allen Dingen die einzige, weil das ein Riesenthema war, weil ich überhaupt kein Geld hatte, wo du für die Ausbildung Geld bekommen hast. Also du bist zur Schule gegangen und hast so ein Minimalgehalt oder so eine Unterstützung bekommen. Und das war auch der Grund, warum sich da damals am meisten beworben haben. Haben sich damals noch 3000 Leute beworben für 20 Plätze. Und verrückterweise, ich glaube, ich war nicht besonders begabt und ich war definitiv auch nicht so schlau in den Wissenstester wie andere. Das hat sich alles auch im Nachhinein gezeigt. Man hat diese Bewerbungsscores dann sich angucken können danach. Aber ich hatte verrückterweise den Vorteil, dass ich nicht studiert hatte.
Und das war ein Vorteil?
Ja, das fanden Leute in dem Auswahlverfahren damals interessant, weil sie gesagt haben, es ist ein Problem, dass Journalisten alle aus so Mittelschichtsfamilien vom Land kommen und irgendwie dann in Marburg Politik und Geschichte studiert haben. Ja. Und dass führt dazu, dass die Texte alle zu ähnlich sind. Und weil ich war Anfang 20 und irgendwie total unerfahren und hatte 2-3 Jahre Boulevardjournalismus in München gemacht. Und das hat dann Gott sei Dank dazu geführt, dass ich wie auf so einer Wildcard auf diese tolle Schule gegangen bin.
Das ist ja aber auch wirklich eine tolle Geschichte. Wie aber, ohne Studium, hast du es geschafft in Cambridge, wo du dann auch mal ein Jahr Auszeit gemacht hast und da hast du auch studiert. Wie um Himmels Willen hast du es geschafft, da genommen zu werden, ohne ein Studium vorher? Denn das ist ja Elite.
Also da habe ich einfach ein Bachelorstudium begonnen. Da habe ich einfach das gemacht als Mitte-20-Jähriger, was andere mit 18 machen. Da wäre ich im Traum nicht auf die Idee gekommen, mich zu bewerben. Aber ich hatte einfach wirklich Glück durch die Deutsche Bahn. Weil die Deutsche Bahn das gemacht hat, was sie ja ab und zu mal macht. Sie ist irgendwie, hatte eine Störung der Weiche. Und ich saß einem Mann gegenüber in der Bahn und er hat mich gefragt, was machst du? Und ich war so, ich glaube, ich war 25. Habe ich ihm erzählt, ich bin im Spiegel und ich berichte so aus Afghanistan und dem Irak und so. Man erzählt da natürlich auch immer nur die coolen Sachen, dass ich auch mal aus Stuttgart berichte, habe ich natürlich nicht erzählt. Und dann hat er mich auch gefragt, hast du nicht studiert? Und dann habe ich gesagt, nee, das habe ich nicht gemacht. Und dann hat er mich eine super Frage gestellt, die ich mir immer wieder stelle seitdem und mit einer anderen Variable dann in der Mitte. Und er hat mich gefragt, wenn du 50, stell dir mal vor, du bist 50 und dir erscheint eine Fee und die fragt dich, ob du an der gleichen Stelle sein könntest, aber erst mit 53 und du kriegst jetzt nochmal 3 Jahre Geschenk und gehst an irgendeine Uni auf der Welt und lernst das, was dich wirklich interessiert. Ja. Würdest du das machen? Ja. Und ich habe gesagt, ja, sofort. Und dann meinte er, ja, dann musst du studieren. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe überhaupt kein Geld und meine Mutter ist Kindergärtnerin. Ich kann nicht nach Harvard gehen. Und der hatte in Harvard studiert, der mir gegenüber saß. Und der hat gesagt,
War ein Deutscher.
Ja. Und hat mir gesagt, glaub mir, wenn du erstmal genommen bist, so wie die Deutschen ticken, dann kriegst du auch das Geld zusammen. Und dann habe ich mir einen Studiengang ausgesucht, den es so, also tatsächlich nur in Oxford gab, PPE heißt der, und habe mich da beworben. Das ist so eine Mischung aus Politik, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften, habe mich da beworben und habe eine Absage bekommen in der letzten Runde. Und dann war ich aber so angefixt und von der Idee und war so auch enttäuscht darüber, dass ich so weit gekommen war und es dann nicht geschafft hatte, dass ich gesagt habe, okay, dann bewerbe ich mich in Cambridge. Und habe mich für einen Studiengang beworben, der heißt Human, Social and Political Science. Das ist auch der Grund, warum ich dann das nicht einfach in Deutschland studiert habe, sondern das ist so ein Studiengang aus allen möglichen Fächern, der sich zusammensetzt und ganz großes Geschenk. Also im Grunde genommen liest man einfach nur die größten Denker, die es gegeben hat und schreibt dann darüber selbst Essays. Und habe einen Bachelorstudiengang begonnen und bin da hingegangen, als ganz großes Glück erlebt und habe das Studium dann aber auch nach einem Jahr wieder geschmissen, weil ich halt schon irgendwie Mitte, Ende 20 war und dachte...
Du warst der Älteste da.
Ich war der Älteste und...
Du warst wirklich der Älteste.
Ja, ich war einer der Erwachsenen, okay, die das gemacht haben. Und habe aber gedacht, die Wahrheit ist, ich wollte eigentlich bei der Frau sein, die ich da sehr geliebt habe. Und die war in Wien.
Die war in Wien. Okay, dann bist du wieder zurück. Aber das ist dann der Moment wahrscheinlich, wo du angefangen hast, dein erstes Buch zu schreiben. Genau. Also der Club, da geht's um Cambridge, da geht es auch ein bisschen um Boxen, so die Themen deines Lebens, auch zu der damaligen Zeit. Okay, und dann hast du es in Wien geschrieben, das Buch?
Dann habe ich es in Wien schreiben dürfen, weil ich auch eine Erklärung beim Spiegel dafür brauchte, dass ich nicht zurückkomme. Weil die haben gesagt, okay, wenn du durch bist mit Cambridge, dann kannst du ja jetzt wieder weiterarbeiten bei uns. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich muss noch ein Buch schreiben.
Okay.
Und das hat gar nicht gestimmt. Ich hatte noch gar nicht so wirklich eine Geschichte im Kopf. Ich wollte vor allen Dingen bei dieser Frau sein in Wien. Und dann saß ich da bei ihr und die war da Schauspielerin, die konnte da auch nicht einfach weg. Und immer wenn sie abends auf die Bühne gegangen ist oder am Nachmittag, dann habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und habe versucht, einen Roman zu schreiben. Und habe dann, und da stimme ich dem SAP-Kollegen zu, yeah, dass manche Wege eben nicht so vorgezeichnet sind, habe da gemerkt, ich habe den Journalismus wirklich geliebt, aber das liebe ich noch ein bisschen mehr. Und fand es so schön, so eine Geschichte aus dem Nichts holen zu dürfen und diese Freiheit haben zu dürfen, fiktional zu schreiben, dass ich dann sehr schnell gedacht habe, das soll jetzt ein Teil meines Lebens sein. Aber natürlich habe ich am Anfang gedacht, es liest sowieso keiner. Wahrscheinlich wird es schwierig, einen Verlag zu finden und so weiter.
War es das?
Das war es auch. Ich habe viele Absagen bekommen.
Denn von einigen hört man ja, ich habe 10 Bücher im Keller noch Und das 11. Buch wurde genommen. Es war eigentlich das Letzte, was ich noch schreiben wollte, bevor ich komplett aufgebe. Und dann hast du aber Caro Wahl zum Beispiel, die ihr erstes Buch schreibt. Und sofort reißen sich 3 Verlage, bieten um dieses Buch. Und du fragst dich, wie um Himmels Willen kann so etwas passieren?
Nee, die Großen haben bei mir einfach alle abgesagt. Ja. Die waren nicht interessiert. Und das waren auch, es war wahnsinnig harte Absagen jedes Mal, weil so ein Roman ist so persönlich. Du hast immer das Gefühl, wenn der so nicht gewollt wird oder auch schlicht nicht gemocht wird, dann heute, dass dich jemand nicht mag. Das ist natürlich bescheuert, aber es ist schwer, das voneinander zu trennen, weil gerade in meinem Erstling, der ist sehr autobiografisch, habe ich über das geschrieben, was mir wirklich am Herzen liegt. Und jetzt für Paulina schreibe ich über meine Idee von Liebe. Wenn dann jemand sagt, aber so hättest du das nicht tun sollen, mein Freund, dann tut das immer ein bisschen weh. Und ja, dann habe ich sehr viel Glück gehabt und wurde von einem ganz feinen, kleinen Schweizer Verlag, der heißt Kein und Aber, wurde da ins Programm aufgenommen. Und irgendwann, also dann relativ schnell, entwickelt ein Buch eine eigene Dynamik oder nicht. Weil dann gehört es dir nicht mehr, wenn das Buch erscheint.
Ja, das sagt ihr Schriftsteller ganz oft. Ja, weil dann gehört dir das Buch nicht mehr.
Weil das, naja, du arbeitest jahrelang in deinem Kämmerlein und dir gehört alles in diesem Roman. Und dann lässt du es los und dann kannst du nichts mehr ändern. Du kannst nichts mehr wirklich erklären. Du kannst ein Buch auch nicht verteidigen. Ein Buch kann sich immer nur selbst verteidigen. Und darin liegt ja auch der wahre Wert von Literatur. Weil es Leserinnen und Leser gibt, die jetzt, das lese ich glücklicherweise jeden Tag, die dieses Buch zu ihrem eigenen machen und mit sich selbst verbinden. Und das war bei meinem Erstling der Club auch so. Und
also geht es so um geheime Studentenclubs und so auch schweres Boxen, mörderisches Boxen. Eine kleine Prise Erotik ist auch dabei. Also
sehr wenig.
Der Club. Die Freundin in Wien, wegen der du eigentlich diesen Roman nur geschrieben hast, damit du bei ihr sein kannst. War sie Österreicherin, österreichische Schauspielerin?
Nee.
Ach, und nicht?
Deutsche hat mich natürlich dann verlassen, als der Club erschienen ist. Ja, es war ganz lustig.
Darf man wissen, warum?
Ja, weil sie sich... Ja, kann man wissen. Ist auch, also die war fantastisch. Ich war mit der verheiratet. Es war eine wirklich tolle Frau und ich bin ihr sehr, sehr dankbar für die gemeinsame Zeit. Und sie hat sich dann einfach in einen Schauspieler verliebt.
Einen Schauspieler, wie die Wiener ja so gerne sagen. Ja. Ein Herr Schauspieler.
Aber ich glaube, die sind irgendwie glücklich. Die haben jetzt ein Kind. Und im Rückblicken ist man dann ja immer froh, dass es dann dadurch einen auf den Weg geführt hat. Ist auch interessant, dass der Mensch dann so, ich weiß nicht, ob das alle machen, aber dass man dann so irgendwie die Fähigkeit hat, sich auch die Niederlagen, die ja so eine Scheidung definitiv ist, sich so einfügt in die eigene Biografie, dass man sagt, aber wäre das nicht passiert, dann wäre ich heute nicht hier.
Aber das Scheitern gehört auch zu jeder guten Biografie, auch eines Schriftstellers. Also Scheitern. Weißt du, dadurch wird man noch eigentlich interessanter. Nicht indem einem alles von Anfang an gelingt oder auf dem silbernen Tablett präsentiert wird, sondern indem man sich hochscheitert.
Ja, also in meinem Fall stimmt das auf jeden Fall. Und ich habe ja gar keine andere Wahl, als so auch das Scheitern zu integrieren irgendwie in das eigene Schreiben und in das Leben. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich für Paulina jetzt nicht hätte schreiben können, hätte ich nicht auch mal richtig Liebeskummer zum Beispiel erlebt. Und Sehnsucht nach etwas, was unerreichbar scheint. Und so ist das ja, wenn man verlassen wird. Und das Verrückte ist ja an der Liebe, dass auch wenn man denkt, man hat sie verloren, dass man eine andere findet und man die Fähigkeit hat, sie dann noch besser zu finden als die vorherige.
Eine Frage, die in meinem Hinterkopf die ganze Zeit noch ist, ich muss kurz wieder 10 Minuten zurückgehen. Was stand auf der Tasse, die du diese Woche vor die Tür gestellt hast?
Gar nichts. Ich besitze keine Tassen, die Sprüche haben. Ich habe mir eine Zeit lang angewöhnt gehabt, muss man darauf achten, wenn du in diese Specialty-Coffee-Läden gehst, ne, wo es diesen super teuren Flat White gibt für 5 €. Da gibt es ganz häufig eine, glaube ich, neuseeländische Porzellanmarke, die heißt ACME. Die gibt es überall auf der Welt, irgendwie in Berlin, in London und so weiter. Und ich habe mir irgendwann gedacht, wenn ich Kaffee trinke mit Menschen, die mir wichtig sind, nehme ich die Tassen mit, damit ich mich daran erinnere, an diesen schönen Moment. Und ich hatte eine aus Cambridge, eine aus Tel Aviv, eine aus Zürich, von irgendwie meinem Lektoratsgespräch von dem Club. Und das sind alles ACME-Tassen. Weil diese Hipster-Cafés sich alle so ähnlich sind. Und die Idee ist sehr, sehr schön. Und trotzdem habe ich heute die Tel Aviv-Tasse vor die Tür gestellt.
Oh, es war die Tel Aviv-Tasse.
Ja.
Okay, dort hattest du auch Gespräche. Ich nehme an, für dein Buch Noah.
Ja.
Da geht es auch um einen KZ-Überlebenden. Also es ist auch eine echte Geschichte. Du erzählst im Prinzip seine Geschichte. Wer hatte die Idee?
Die hatten Noah und ich verrückterweise ungefähr gleichzeitig, glaube ich. Also im Nachhinein.
Noah, wo hast du ihn denn kennengelernt?
Noah Klieger habe ich durch einen Freund kennengelernt, der mir gesagt hat, als ich meinen Roman Stella fertig geschrieben hatte und ich nach einer neuen Idee gesucht habe, hat gesagt, jetzt machst du mal was Vernünftiges, jetzt schreibst du Noahs Geschichte auf, weil das hat bisher niemand getan. Und dann hatte ich diese Idee von einem damals 92 Jahre alten Auschwitz-Überlebenden, die Geschichte aufzuschreiben, und ich kannte den nicht. Und der war für einen Vortrag an einer Schule in Deutschland und ich habe ihm da zuhören dürfen und habe dann ihn im Nachhinein getroffen zum Mittagessen. Und im Nachhinein hat er mir erzählt, dass er die Idee hatte, dass ich ja vielleicht, weil ich Spiegelautor war und schon ein Buch geschrieben hatte, dass ich ja vielleicht seine Geschichte aufschreiben könnte. Und das heißt, wir saßen beide mit einem Plan bei diesem Mittagessen. Und dann habe ich irgendwie sowas gesagt wie, Noah, deine Geschichte ist ja so berührend und so wichtig, die müsste jemand aufschreiben. Und dann meinte er, dann schreib ein Buch. Und dann war die Sache innerhalb von 10 Minuten praktisch geregelt.
Du hast ihn auch geduzt, den 92-Jährigen.
Noah, ja. Der war total unkompliziert.
Ja, ja.
Also ich habe dann 3,5 Monate mit ihm in Tel Aviv verbracht und ihm zugehört. Und Noah war vielleicht der einzige Held, den ich je getroffen habe. Und ganz sicher eine der wichtigsten Menschen. Und es ist ganz sicher das wichtigste Buch, was ich geschrieben habe.
Was hat ihn vor allem zum Helden gemacht?
Dass Noah in Momenten, in denen es keinen Grund gab zu hoffen, Hoffnung gefunden hat.
Mhm.
Also Noah war in Auschwitz, Noah hat Todesmärsche mitgemacht, Noah war in Mittelbau-Dora, Noah hat mit ganz großer Sicherheit geglaubt, seine Eltern hätten den Holocaust nicht überlebt. Noah war einer der Crewmitglieder auf der Exodus, dieses berühmten Flüchtlingsschiffes, das 48 von Europa nach Palästina gefahren ist. Und er hat immer geglaubt, vielleicht geht es ja doch gut. Und das war eine Stärke und eine Inspiration. Und ich würde, wenn ich heute mit jungen Menschen, die das glücklicherweise viel lesen, dieses Buch, ist ein ganz dünnes Buch, es hat so 150 Seiten, es sind die Lebenserinnerungen von Noah, dann habe ich da manchmal das Gefühl, dass dieses Buch funktioniert auch für heute eine 16-Jährige, weil dieses Gefühl, dass man nicht so richtig weiter weiß und für einen Moment aufgeben möchte, das kennt ja jeder. Ja. Und wenn man dann etwas liest von jemandem, der in einer so viel schwierigeren, ernsteren, bedrohlicheren Situation war und der nicht aufgegeben hat, dann kann man sich an der Stärke Noah Kliegers, der heute nicht mehr lebt, trotzdem immer noch aufrichten.
Mhm.
Und ich glaube, das ist ein Grund, warum jeder von uns, der kann, den Überlebenden des Holocaust jetzt unbedingt zuhören sollte, solange sie noch ihre Geschichten erzählen können. Weil dieses sind Geschichten von Hoffnung und Stärke und natürlich auch von Grausamkeiten und Unheil. Und ich glaube, es ist gerade in diesen Zeiten wichtig, dass wir da sehr genau zuhören und uns fragen, was bedeutet das eigentlich für unser Leben?
Wie hat er es geschafft? Also was hat ihm am meisten geholfen? Diese Hoffnung auch wirklich zu pflegen.
Das ist wirklich schwer in eine kurze Formulierung zu bringen. Ich glaube, es waren verschiedene Dinge. Er hat sich immer verbündet mit anderen Menschen. Er hat es geschafft, an den finstersten Orten Freunde zu finden, die ihm auch geholfen haben. Er war extrem schnell im Kopf. Er hat in Momenten, in denen andere nicht gehandelt haben, also ein Beispiel dafür ist, als er angekommen ist in Auschwitz, als natürlich keiner von den deportierten Menschen, die da hingekommen sind, wusste, wo sie gelandet sind und gefragt wurde, wer von euch ist Boxer, hat Noah Klieger, der kein Boxer war, die Hand gehoben, weil er dachte, wenn die Boxer suchen, kann das nichts Schlechtes sein. In dem Moment, wo er neben Toten lag und die Boxer, die dann geboxt haben in der Boxstaffel von Auschwitz zur Belustigung der SS, haben jeden Tag einen halben Liter Suppe mehr bekommen. Und Noah hat mir erzählt, das hat ihm auch das Leben gerettet. Und solche Momente, die dann zusammenkommen, haben ihn gerettet. Ja.
Stella war dann ja auch eine Geschichte, die davor erschien, die ja für mächtig Wirbel gesorgt hat. Dort geht es ja um Stella Goldschlag. Die hat andere Juden, Jüdinnen damals verraten, um sich selbst zu schützen, um ihre Eltern auch zu retten. Das Ganze verbunden mit einer Liebesgeschichte. Der Feuilleton, müssen wir jetzt auch gar nicht groß drüber reden. Ich habe es jetzt auch nur gelesen. Feuilleton hat sich da wirklich echauffiert. Teilweise, du hast richtig, richtig was abbekommen damals. Aber das Buch war durchaus erfolgreich, weil die BuchhändlerInnen, die mochten das Buch. Wie war es für dich damals? Wie leicht war es, all diese Angriffe zu ertragen?
Ist schwer. Ach, es war nicht leicht.
Richtig. Okay.
Es war schwer. Also es war auf jeden Fall auch eine Krise in meinem Leben, weil ich glaube, dieser Roman hat die Gelegenheit geboten, darüber zu diskutieren, wie wir eigentlich erzählen wollen, über den Holocaust auch literarisch erzählen wollen, in Zeiten, in denen die letzten Zeugen dieser Zeit und die letzten Überlebenden, wenn wir Glück haben, noch ein paar Jahre davon berichten können. Und trotzdem sollte, glaube ich, so meine Generation der Autoren auch versuchen, eine Antwort zu suchen. Und diese Diskussion war auch sehr interessant. Und gleichzeitig, weil ich glaube, dieses Thema natürlich irgendwie die Deutschen so emotionalisiert wurde, diese Debatte auch teilweise mit sehr, sehr großer Härte geführt. Und am Ende des Tages, hast du das schon richtig formuliert, habe ich da viel abbekommen. Und ich habe schon daran gezweifelt dadurch, ob ich mich der Möglichkeit, dass man so Gemeinheiten über sich in der Zeitung lesen muss oder auch Sachen, die schlicht nicht stimmen, ob ich mich dem aussetzen möchte. Also ich habe schon mich gefragt, möchte ich das eigentlich sein? Möchte ich eigentlich in der Öffentlichkeit stehen? Und gleichzeitig ist die Antwort ganz klar ja. Ich glaube, dieser Beruf des Schriftstellers ist da mit einem geringen Preis verbunden, nämlich, dass du dich eben der Möglichkeit aussetzen musst, dass jemand dein Werk nicht schätzt. Ja. Und bei Für Polina, dem aktuellen Buch, jetzt ist das so, es ist eine Liebesgeschichte. Und die ein oder andere Kritikerin hat gesagt, sie ist kitschig. So, das verstehe ich. Ich kann das nachvollziehen. Und das ist für manche und für manche nicht, vielleicht eher für die Menschen, denen es leichter fällt, ihr Herz aufzumachen. Und hinten in dem Roman steht meine E-Mail-Adresse. Und ich habe mehrere tausend E-Mails bekommen jetzt zu diesem Buch. Und
du wirst nie wieder ein weiteres Buch schreiben.
Ich beantworte nur einmal die Woche Nacht. Es geht. Aber es ist auch sehr schön, weil die E-Mails sind alle sehr freundlich. Mhm. Und die Menschen sagen vor allen Dingen, wenn man überlegt, was ist die Schnittmenge der Menschen, die mir schreiben, die sagen vor allen Dingen, das Buch hat mich berührt und mir Hoffnung gemacht. Und ich frage mich immer, ist es das nicht vielleicht wert, dass jemand anderes dann sagt, aber ich fand es zu kitschig. Und ich frage mich auch, wer hat denn jetzt eigentlich recht?
Niemand.
Und gleichzeitig frage ich mich, ist nicht möglicherweise der Umstand, dass man sich so angreifbar macht, indem man eine Liebesgeschichte erzählt, in denen ich in manchen Momenten auch sehr direkt bin, wenn es um Liebe geht, ist dieser Umstand, der mich da angreifbar macht, nicht möglicherweise die Voraussetzung dafür, dass es andere berührt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Schriftsteller aushalten müssen. Mhm. Wenn man glaubt, dass man eine Geschichte zu erzählen hat, die man mit der Öffentlichkeit teilt, dann muss man auch damit leben, dass jemand sagt, ich hätte aber lieber eine andere gelesen.
In dem Moment, wo aber das Buch Nummer 1 ist, sich wirklich gut verkauft, ist das doch alles auch leichter zu ertragen. Oder dass jemand da einfach mal geschrieben hat, es ist ihm einfach zu kitschig.
Ja, es ist leichter zu ertragen.
Das
ist völlig richtig.
Es dich wirklich
es verunsichert
immer noch.
Mich. Also ich lese nichts. Was ist die Wahrheit ist, also es ist mir fast ein bisschen unangenehm, das zuzugeben, aber die Wahrheit ist so, dass ich ohne die Pressesprecherin von Diogenes, die alles für mich, weil ich muss gleichzeitig ja wissen, was los ist. Ich muss ja jetzt wissen, was du meinst, wenn du sagst, jemand hat geschrieben, dass es kitschig ist. Und ohne die wäre es sehr schwierig gewesen, durch die Publikation zu kommen, weil die wunderbare Henriette hat alles gelesen, auch die gemeinen Sachen über mich. Und dann hat sie immer den Job, es mir zu sagen, ohne dass ich die Sätze im Kopf habe. Weil das ist das Problem ist bei mir, die Gemeinsätze, und man merkt ja auch, wenn es einfach Gemeinheiten sind, die auch gemein sein sollen, die man auch sofort von sich weisen kann, so wo man sagen kann, okay, ja, das ist Quatsch, die bleiben trotzdem hängen. Und das nächste Mal, wenn man am Computer sitzt und versucht, eine Geschichte zu schreiben, dann hast du diese Gemeinheiten im Kopf und sie machen das Schreiben schwieriger. Und deswegen lese ich seit Noah, weil da hat es mich am meisten verletzt, weil ich dachte, wie könnt ihr euch das anmaßen, eine Geschichte, die ich zusammen mit einem Auschwitz-Überlebenden geschrieben habe, der sie genauso haben wollte, dass ihr sagt, sie hätte so nicht geschrieben werden sollen. Und das hat mich so verletzt und verunsichert, dass ich seitdem keine Zeile gelesen habe.
Und dadurch einfach wirklich deutlicher, glücklicher bist wahrscheinlich auch.
Absolut.
Weil, na, es geht ja auch ohne, so ist es jetzt nicht.
Ja.
Wenn du etwas gelesen haben musst, dann wirst du es auch schon mitbekommen oder jemand wird es dir sagen. Aber das ist ja sehr clever.
Und ich lese mit großer Bewunderung und auch teilweise Freude die Gemeinheiten des Feuilletons, die sich über andere Menschen schreiben. Also ich glaube, das deutsche Feuilleton ist tatsächlich richtig toll. Also ich finde diese Vielfalt an Meinungen, diese tollen Zeitungen und diese super Feuilletonisten und Feuilletonistinnen sind ein großes Geschenk, für die wir sehr dankbar sein können. Ich mag sie noch lieber, wenn sie sich nicht mit mir beschäftigen.
Du recherchierst immer sehr gut für deine Bücher. Hier spielen auch Klavierschlepper eine Rolle. Ich möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen, wer, wann, wo. Aber Klaviere schleppen, das spielt eine Rolle auf jeden Fall für Paulina. Hast du diesen Job eines Klavierschleppers wenigstens einen Tag mal mitgemacht?
Da habe ich mich vor gehütet. Ich habe mich sehr viel mit Klavierträgern beschäftigt und ihnen lange zugehört, weil es ist komplexer, als man denken könnte. Es ist nicht einfach nur hochwuppen und die Treppe runtertragen, sondern man muss auch gerade so einen alten Flügel schützen. Man muss den Hochkant stellen und dadurch muss man Sachen arretieren und so weiter. Sogar die Besten dieser großartigen Zunft haben mir versichert, früher oder später quetschst du die Bandscheiben aus der Wirbelsäule.
Und erst recht, wenn du 2 Meter groß bist wie du.
Und du hast es ja schon angesprochen, manchmal kriege ich schon Rückenschmerzen vom Sitzen.
Ja, aber das kriegen alle.
Da habe ich
dafür
gedacht,
musst du keine 2 Meter groß sein.
Was passiert denn erst, wenn ich einen 600 Kilogramm Konzertfazioli-Flügel hebe? Habe ich darauf verzichtet, aber ich habe es mir sehr genau angeschaut.
Die machen das mit Gurten aber, oder?
Die machen das mit Gurten, aber auch sehr viel mit Kraft.
Ach, echt? Okay.
Also wenn der die Treppe runtergeht, dann der Untermann, da steht dann jemand dahinter und presst auf die Schulterblätter, damit es dich nicht durchhaut in der Mitte. Das ist wirklich verrückt, ja.
Und das ist offensichtlich totale Teamarbeit.
Es ist Teamarbeit, ja. Ja, es ist Teamarbeit. Und ein Satz, den ich gehört habe und der auch so im Buch steht, in meinem Roman steht, ist: Man trägt ihn so vorsichtig wie ein Säugling, das zum ersten Mal an die frische Luft getragen wird. Das fand ich sehr, sehr hübsch und habe ich gleich übernommen.
Also es hat wirklich jemand gesagt. Ja. Also es war wirklich ein echtes Zitat. Ja. Ach, großartig. Musik spielt eine ganz große Rolle für Paulina. Für ihn ist es ein Mittel, seine Gefühle auszudrücken. Er ist ja eher sehr zurückhaltend, ein ruhiger Mensch. Für ihn ist es wirklich die Identität. Es gibt ihm Halt und Sinn im Leben. Hast du auch was gehabt, was dir sozusagen in deiner jungen Zeit Halt gegeben hat?
Bei mir ist es bis heute das Gleiche. Mir geben tatsächlich die Menschen Halt, die mich tragen. Und ich habe das Riesenglück, dass da immer jemand war. Und das sind ganz unterschiedliche Leute. Ne? Also ich habe einen engen Freundeskreis. Ich glaube auch manchmal, dass für Paulina zwar ein Buch über Liebe ist, aber vor allen Dingen ein Buch so über Kameradschaft, über Freundschaft vielleicht. Mhm. Ich glaube, im besten Falle ist so eine Liebe ja immer auch eine Freundschaft. Und bei mir habe ich erst durch die Arbeit als Schriftsteller erfahren, wie wichtig das ist, dass auch Menschen an einen glauben und einen in schwachen Momenten tragen, mit dem man in dem Moment gar nicht gerechnet hat. Und das waren in meinem Fall die Buchhändlerinnen und Buchhändler, die, als du hast das angesprochen, als ich so heftig kritisiert wurde oder auch bis heute werde, die mir, und das ist nicht metaphorisch gemeint, sondern physisch, die Hand auf die Schulter legen und zu mir sagen, Tags, wir machen das schon. Und da bin ich so dankbar für. Und das ist auch eine ganz große Inspiration dafür gewesen, dass in Für Paulina, in dem Leben der Hauptfigur Hannes, immer wieder Menschen auftauchen, die zu ihm sagen, wir glauben an dich, wir glauben, das, was du versuchst zu erreichen, ist gut und richtig. Wir helfen dir und wir sind an deiner Seite.
BuchhändlerInnen spielen eine wichtige Rolle, oder? Also auch überhaupt, ich hätte es gar nicht gedacht. Ich dachte, die nehmen, was kommt. Aber so ist es nicht, oder?
Überhaupt
manchmal
nicht.
Es ist wichtig, dass Sie das Buch mögen. Wie findet ihr das raus? Wie ist der Kontakt mit BuchhändlerInnen, bevor ein Buch erscheint?
Ich glaube, das ist super individuell. In meinem Fall ist das so, dass ich gelernt habe durch den Verleger meines ersten Verlages von Anfang an, dass das Entscheidende ist für so einen Autor wie mich, der keine Krimis schreibt, der jetzt kein gesetzter Bestseller-Autor ist, dass der unabhängige Buchhandel und die Buchhändlerinnen und Buchhändler dieser unabhängigen kleinen Läden, die wir alle kennen, bei uns um die Ecke, dass die, wenn jemand in das Geschäft kommt und sagt, ich suche ein Buch für meine Nichte oder für meinen Freund, dass die sagen, versuchen Sie doch mal in dieses Buch reinzulesen. Mhm. Und das habe ich früh gemerkt und dadurch bin ich früh in den Dialog getreten mit diesen Menschen und habe auch von Anfang an eine tiefe Dankbarkeit dafür gespürt, dass die da sind, weil das ist ein super harter Job. Du stehst den ganzen Tag, man verdient nicht viel Geld. Diese Unabhängigen gerade, die meisten von denen kämpfen ums Überleben und es machen ausschließlich Menschen mit Überzeugung. Also es ist wirklich, wenn man mal schlechte Laune hat, in so eine unabhängige Buchhandlung reinzugehen, du weißt, du triffst da Menschen mit Leidenschaft. Und zwar überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wie kostbar das ist, das merkt man in dem Moment, in dem man mal das nächste Mal im Urlaub in eine Buchhandlung geht. Und da weiß man mal, wie besonders das ist, was wir haben. Man kann ja mal in den Vereinigten Staaten oder in Spanien in eine Buchhandlung gehen. Das ist ein komplett anderes Geschäft.
Sind die vielleicht sogar wichtiger als große Marketingkampagnen?
100%ig.
Ja. Sogar zu 100%.
Ich bin ganz, ganz sicher davon. Also es gibt, Diogenes ist ja kein Verlag, der auf riesen Marketingkampagnen setzt, sondern die setzen auf gute Bücher, was ich großartig ist. Ein Grund ist, warum es mein Traumverlag ist. Okay. Und das heißt, irgendwann musst du dem Buch vertrauen und einfach nur darauf hoffen, dass die Buchhändlerin in Saarlouis, die Buchhändlerin in Holzkirchen, die Buchhändlerin in Heide-Holstein, dass die sagt, dass die das Leseexemplar, das ist, bedeutet das Exemplar, das in so einer günstigen Variante ohne Hardcover gedruckt wird, bevor der eigentliche Roman erscheint, dass die das lesen. Das machen sie glücklicherweise bei Diogenes, weil sie wissen, da kommt meistens was, was gut ist. Und dass sie dann sagen, für dieses Buch möchte ich mich stark machen. Und dadurch entsteht so etwas, so eine Verbindung, dass dieses Buch, und das ist das Schönste eigentlich am Bücherpublizieren, dass es in dem Moment gehört es dir nicht mehr selbst, sondern es gehört ganz vielen und es wird von ganz vielen getragen. Mhm. Und das ist eine Facette am Bücherschreiben, die mir fast am meisten Freude bereitet. Und ich muss sagen, ich kann es nicht oft genug sagen und ich bin dafür so unendlich dankbar, weil nur das ermöglicht mir, dass ich Schriftsteller sein darf und dass ich träumen darf und das meinen Beruf nennen darf. Dass ich mir diese Geschichten von Hannes und Paulina erträumen darf. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass die Buchhändlerinnen mir das ermöglichen.
Zu dem Klavier noch eine Frage. Es gibt eine wunderschöne kleine Szene, auch relativ am Anfang. Es ist, wir sind in dieser Moorlandschaft im Niedersachsen, Hannes in der Villa und es gibt ein wahnsinniges Gewitter da draußen und er kriecht der kleine Hannes in ein Klavier hinein. Das ist ja fast ein Schlüsselmoment auch für ihn. Ist das möglich? Kann man das als kleines Kind? Geht das?
Habe ich sehr lange mit einem wunderbaren Klavierbauer aus Leipzig, Tobias Theurer, darüber diskutiert. Lange, weil ich versucht habe, das möglich zu machen und er gesagt hat, es ist unmöglich. Und dann hat er mir aber eine Möglichkeit verraten, die dann zu der Formulierung geführt hat und zu diesem sehr besonderen Klavier geführt hat, auf dem Hannes Prager spielt. Es ist nämlich ein Klavier, das früher eine Selbstspieleinrichtung hatte mit Blasebälgen, die heute ausgebaut sind und dadurch einen größeren Korpus hat. Also ich kann niemandem empfehlen, zu Hause ins Buchenholzklavier zu klettern, zu versuchen, weil das ist einfach zu eng. Da drin sind halt einfach Saiten und Plattenspreizen und die Mechanik. Aber wenn da mal eine Selbstspieleinrichtung drin gesteckt hatte, dann ist das möglich.
Wer hat dich auf die Idee gebracht mit der Selbstspieleinrichtung?
Ein Klavierbauer aus Leipzig.
Und der hatte die Idee?
Wunderbarer Mann.
War für dich ein totaler Glücksmoment, oder?
Der hat mir so viel geholfen. Also der ist ein ganz großartiger Mensch und seine Begeisterung für dieses Thema und auch für diesen Roman hat ihn erst zu dem gemacht, der ist.
Also der Mann, der mit Ihnen in dieser großen Villa wohnt, das ist ja Heinrich. Heinrich liebt Dostojewski, der übrigens mal eine Paulina liebte Sie hat einen anderen geheiratet. Da taucht die Polina auf, so im Hintergrund, für die, die es wissen. Und Heinrich ist auf jeden Fall großer Dostojewski-Fan. Wir wollen kurz mal checken, wie viel Dostojewski steckt in dir. Die Entscheidung muss ich treffen dann.
Ach so.
Also ich muss es treffen. Also wir gucken das ja jetzt. Anhand einiger Fragen werden wir es abfragen.
Oh, okay, Gott sei Dank. Also ich hätte es jetzt natürlich sofort von mir gewiesen. Aber shoot.
Also, der Spieler damals wurde in 26 Tagen geschrieben. Wo standest du nach 26 Tagen für Polina?
Ich glaube, da habe ich mir noch Gedanken darüber gemacht, ob ich die Hauptfigur Hannes Prager oder Bernd Prager nennen möchte.
Wie hieß das Buch zu dem Zeitpunkt?
Der Klavierträger.
Ah, okay. So, Dostojewski hat jahrelang mit seiner Spielsucht gekämpft, insbesondere beim Roulette. Hat sich ja ganz furchtbar verschuldet. Er ist durch ganz Europa gereist, auf der Flucht vor seinen Gläubigern. Wie viel Suchtpotenzial steckt in dir?
Ich habe zweimal in meinem Leben gespielt, beides in einer Nacht. Ich habe einmal 50 Euro gesetzt und verloren und dann 50 Euro gesetzt und gewonnen. Und dann habe ich meine Karriere als Spieler beendet.
Dostojewski litt an Epilepsie und viele seiner Figuren, auch gerade in Der Idiot zum Beispiel, sind ebenfalls Epileptiker. Welche Eigenschaften von dir findet man in den Figuren, die du geschaffen hast?
Es gibt tatsächlich etwas, das mich total prägt als Autor, nämlich, dass ich unter schweren Migräneanfällen leide. Oh. Interessanterweise. Ich möchte mich wirklich bei weitem nicht mit Dostojewski vergleichen. Das versuche ich nicht hier zu tun. Also ich habe mit dem wirklich nichts zu tun und habe auch Gott sei Dank keine Epilepsie. Aber ich kann nachvollziehen, wie stark es eine ganze Persönlichkeit prägt, wenn man unter einer chronischen Erkrankung leidet. Und als ich hier heute hergekommen bin, war ich ein bisschen zu früh. Und du hast gesagt, du bist zu früh. Und ein Grund zum Beispiel war...
Schön früh, meinte ich aber.
Ja.
Also nicht zu früh, habe ich gesagt früh, du bist früh.
Du bist früh,
ja. Ich habe nie gesagt zu früh.
Anerkennend gesagt.
Das gab es nicht, ich fand es toll.
Ja. Und ich habe immer, bei allem, was ich tue, die Angst, einen Migräneanfall zu bekommen. Und das führt in ganz vielen Facetten, ohne dass ich mich darum bemühen muss, zu einer riesigen Disziplin. Weil wenn ich 20 Minuten zu früh bin, habe ich genug Zeit, meine Schmerzmittel zu nehmen. Dann weiß ich, wenn ich bekomme so eine Aura, dann kann ich nicht mehr sehen. Im Zweifelsfall kann ich aus dem Auto steigen, mir ein Taxi rufen und so weiter. Und das durchdringt mein ganzes Handeln. Und ich denke jetzt tatsächlich gerade drüber nach, ob ich eine Figur erschaffe, die auch diese... so eine Krankheit hat. Weil das Interessante ist, was ich dadurch gelernt habe, ist, die Krankheit ist wirklich schrecklich. Und ich wünschte, ich hätte sie nicht. Aber sie führt zu ganz viel Gutem. Nämlich zu so einer Selbstverständlichkeit, dass ich, wenn es mir gut gehe, das tue, was ich tun möchte. Ich sage das zum ersten Mal, ich habe mich da immer für geschämt. Aber wenn die Menschen mich fragen, wie ist denn das für dich mit dem Schreiben? Wann machst du das? Und die Wahrheit ist, ich stehe morgens um 6 auf und ich setze mich an den Schreibtisch und ich schreibe, weil ich denke, ich kann schreiben. Und das kann ich verstehen, dass irgendwie so ein großer Autor wie Dostojewski, dass er etwas, unter dem er selbst leidet, mitnimmt in die Literatur.
Interessant. Also die nächste Figur wird sich eventuell mit Migräne herumschlagen müssen. Aber bisher war es noch nicht der Fall. Bisher gab es das noch nicht. Zitat noch von Dostojewski, ein berühmtes aus Der Idiot. Die Schönheit wird die Welt retten. Welches Bild symbolisiert für dich die Schönheit der Welt? Was ist ein starkes Bild, das dir sofort einfällt?
Das Lachen meiner Freundin.
Oh.
Wirklich, das habe ich jetzt spontan gedacht.
Taucht das denn für Polina auf?
Klar. Als irgendjemand mal das kritisiert hat und gesagt hat, solche Frauen gibt es überhaupt nicht für Polina, hat Günsche zu mir gesagt, wieso? Ich bin das doch. Also, aber ich glaube, der Satz, und das ist jetzt eine mutige Aussage, ich glaube, von Dostojewski, der Satz ist, glaube ich, falsch, dass die Schöne die Welt retten will. Ich glaube...
Nicht will, sie wird, sagt er.
Ja.
Er geht sogar so weit.
Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, am Ende wird es der Zusammenhalt sein. Zwischen uns. Ich glaube, wir sind immer dann unschlagbar als Menschen, wenn wir zusammenhalten. Und darüber habe ich versucht, diesen Roman zu schreiben. Und das ist meine Überzeugung. Und wenn ich irgendetwas habe als Autor, was mir wichtig ist und was ich weitergeben möchte mit meinen Büchern, wenn ich sowas wie eine Nachricht darin verstecken möchte, ist jetzt bei Für Polina nicht besonders subtil, ja, dann ist es das. Und Ich frage mich manchmal, warum wir so große Probleme haben, uns im Alltag daran zu erinnern. Zum Beispiel heute Morgen, als jemand in seinem Smart versucht hat, mich zu überfahren, als ich einfach nur über die Straße gegangen bin, da habe ich so gedacht, da habe ich gerade mit meiner Mutter telefoniert und habe so gedacht, ich verstehe die Menschen nicht, die einfach mit so einem Welthass durch die Gegend fahren in diesem Fall.
Und also ich verstehe das richtig. Du meinst, er hat es mit Absicht machen wollen?
Der hat mich gesehen, ja. Der hat mich gesehen, hat sich geärgert, dass ich über die Straße gegangen bin und dann hat er darauf gehalten.
No.
Doch, ja, doch. So was passiert in Kreuzberg.
Normalerweise heißt es only in New York. Only in New York. Nein, es passiert auch in Kreuzberg. Interessanter Satz, weil du hast gerade etwas Ähnliches gesagt. Neulich habe ich mit Alexander Scheer, dem Schauspieler, gesprochen. Und der hat mal bei einer Preisverleihung, bei einer Laudatio, hat er den Satz gesagt, warum, der ist schön, der Satz, eigentlich dem kann man sich auch an die Wand hängen, warum fällt es uns so schwer, neugierig zu sein auf das, was wir nicht kennen?
Das
ist ein guter Satz, oder?
Das ist schön, aber das fällt ihm, glaubst du, das fällt ihm schwer?
Nee, ihm nicht. Er fragt ihn nur, sagt, warum fällt es uns, den Menschen,
ja,
ihm nicht? Der interessiert sich vor allem für Unbekanntes.
Ja.
Der interessiert sich für die Dinge, die er nicht kann.
Ja.
Da will er hingehen. Also der hat Spaß an diesem Neuen.
Ich bin glücklicherweise ziemlich stark von Menschen umgeben, denen das offenbar weniger schwerfällt als anderen. Also
ist gut. Aber bei KünstlerInnen ist es natürlich wahrscheinlich, du hast ja wahrscheinlich nicht viele Künstler.
Nee, ich habe kaum Künstler und Künstlerinnen als Freunde. Ich bin also leider irgendwie kaum Schriftstellerin und Schriftsteller,
okay, sondern
meine Frau ist Ärztin, mein bester Freund ist Journalist.
Ja klar, Journalisten wirst du so einige haben.
Weil ich aus dem Journalismus komme. Ja. Aber also meine beste Freundin zum Beispiel hat mir gerade gesagt, sie beginnt jetzt damit, Rumba-Stunden zu nehmen.
Cool.
Und ich habe so gedacht, ich wusste noch nicht mal, was das ist. Und das ist einfach wahnsinnig cool.
Ja. Ich weiß, warum die das machen will.
Warum?
Die guckt Let's Dance.
Ah.
Diese Sendung am Freitagabend. Ich gucke zum ersten Mal die Staffel. Ich habe 18 Jahre lang nie eine Minute davon gesehen. Ich habe es aber jetzt gesehen. Ich finde es großartig.
Ja.
Und ich möchte Rumba tanzen lernen.
Wirklich?
Also, oder irgendeinen anderen Tanz. Ich möchte tanzen lernen.
Gebe ich dir vielleicht mal die Nummer weiter.
Total abgefahren. Und ich wette.
Ja, das muss ich sie mal fragen.
Frag sie das
und
mal.
Ich glaube, dieses Neuentdecken und wach bleiben, ich glaube, auch das ist eine gute Voraussetzung dafür, das zu finden, immer mal wieder das zu finden, was einem einfach morgens das Gefühl gibt, ich stehe gern auf, ich habe jetzt eine Rumba-Lesson. Ich habe so viel schon angefangen, das habe ich da nicht zu Ende gemacht und ausprobiert. Irgendwie eine Zeit lang habe ich jetzt, als mit dem Boxen ging es dann irgendwann nicht mehr, ich hatte irgendwie 5 Rippenbrüche und alles und eine Gehirnblutung. Und dann habe ich mit Brazilian Jiu-Jitsu angefangen, ja, wo man sich so auf dem Boden rumwälzt.
Ja.
Das habe ich 3 Jahre gemacht, aber das fand ich einfach total schön. Ich habe manchmal das Gefühl, man lernt für einen bestimmten Aspekt des Lebens eine neue Sprache. Deswegen ist ja Lesen so schön, weil man mit Lesen kann man ganz, ganz leicht diese ständige Neugier nach Neuem, nach neuen Themen, nach neuen Menschen auch befriedigen, ohne fremd zu gehen oder irgendwie ständig in ein anderes Land reisen zu müssen.
Absolut. Gute Worte. Auch für den Schluss. Vielleicht machen wir noch eine, du bist ja Autor, eine Autorvervollständigung. Vervollständige folgenden Satz. Der Song, den ich gerne auf einer Musicalbühne singen würde, ist...
Ich bin ein großer Musical-Fan, deswegen muss ich jetzt überlegen. Ich glaube, aus dem fantastischen Musical The Book of Mormon,
okay, du bist einer von den Mormons.
I Believe. Großartig, in dem Moment der großen Glaubenskrise findet er seinen verrückten Glauben wieder. Und es ist ein ganz rührender Moment, völlig verrückt und durchgeknallt und das fand ich sehr, sehr schön.
Und 6 Uhr habe ich ja gerade aufgehorcht gerade. 6 Uhr morgens fängst du an zu schreiben.
Ich bin mit einer Ärztin zusammen, da ist man wach.
Das höre ich recht. Und was mich ja sehr beeindruckt hat, da habe ich gedacht, hey, es gibt noch einen zweiten. Du gehst gerne an Silvester auch vor Mitternacht ins Bett.
Ja, woher weißt du denn das?
Habe ich gelesen irgendwo. Da habe ich gedacht, ey, wie geil. Ist mein liebstes Silvester. Da bin ich um 11 im Bett.
Ja.
Morgens fit. Ich finde es super.
Ja.
Aber es gibt nicht viele von uns.
Nee. Ja, das ist gut, ja. Du weißt, was gut ist.
So
ist
es. Danke dir für die Begegnung hier.
Tausend Dank für die Zeit.
Und bis die Tage wieder.
Bis bald.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
1979 wird der Stern-Journalist Robert Pfeffer in Beirut ermordet. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt. Mehr als 40 Jahre später will ich herausfinden, wer die Täter waren. Mein Name ist Kilian Pfeffer, ich bin Journalist und Robert war mein Onkel. Ein ermordeter Journalist, ein verschwundenes Manuskript, ein Rätsel, das bis heute nicht gelöst ist. 2 Schüsse ins Herz, warum musste mein Onkel sterben, gibt es ab dem 30. April in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.